es ist echt Wahnsinn zu sehen, wo ich damals gefahren bin. Diese Piste existiert schon seit 10 Jahren nicht mehr. Wie lange es wirklich noch weitergeht, weiß ich nicht. Momentan bin ich noch motiviert, habe noch extrem viel Spaß bei der Sache.
Der Podcast über Sport und Inklusion.
Gerade die russische Politik eben hat einfach beide Spiele so im Griff gehabt.
Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles para.
Ey, da liegt die Silbermedaille. Wir haben definitiv mehr richtig gemacht, als dass wir falsch gemacht haben.
Ein Löwe am Nordpol, Muhammad Ali beim Synchronschwimmen oder Angela Merkel bei Let's Dance. Ja, ihr merkt schon, passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Und das war wahrscheinlich auch euer erster Gedanke, als ihr den Titel der heutigen Folge gelesen habt.
Skifahren im Sommer, ja. Und damit willkommen oder auch willkommen zurück bei Alles Para, eurem Podcast für Sport und Inklusion. Folge 33 mittlerweile. Und ja, hier in Köln sitzen für euch die gleichen Nasen. Philipp Wegmann und ich, Dorian Aust.
Aber, und auch das kennt ihr aus den ersten 32 Folgen, hier soll es weniger um uns gehen, sondern um unseren heutigen Gast. Und das ist wirklich eine hochdekorierte paralympische Winterathletin. Sie war seit 2006 bei allen Winterspielen dabei und hat 14 paralympische Medaillen gewonnen.
Sie hat aber auch sonst immer jede Menge zu erzählen und befindet sich aktuell bei glühender Hitze in der Vorbereitung auf den Winter und damit auch auf die nächste Saison. Für sie kann es vermutlich nicht schnell genug wieder kalt werden. Hallo Andrea Rotfuß, schön, dass du heute uns zugeschaltet bist.
Hallo, freut mich, dass ich heute euer Gast sein darf.
Andrea, jetzt im Hochsommer soll für euch dann auch bald tatsächlich das erste Schneetraining wieder losgehen. Dann steht es auf dem Programm. Bist du denn optimistisch, dass es Schnee gibt? Guckst du jeden Tag so auf die Wetter-App oder wie ist da so aktuell dein Gefühlszustand?
Ja, man verfolgt es natürlich schon sehr genau jetzt gerade durch die letzten Wochen, wo es bei uns doch sehr, sehr warm auch war und gerade von den anderen Skifahrern schon die ersten wieder auf den Gletschern aus sind. Was die da so posten in den sozialen Medien, um da einfach so ein bisschen auch up-to-date zu sein, hält dann auch mal, ja, oder sucht dann auch mal das Gespräch mit denen, um da einfach zu wissen, wie die Bedingungen vor Ort sind. Und ja, das, was wir da so bisher dieses Jahr gehört haben und gesehen haben, stimmt einen doch etwas mulmig, weil ja, die Bedingungen dieses Jahr doch eher sehr, sehr schlecht sind im Vergleich zu den letzten Jahren auch.
Wie sieht denn dann so ein Trainingsplan, so ein Sommertraining aus? Also ihr werdet ja auch Alternativen haben. Ihr trainiert jetzt den ganzen Sommer über, habt früh losgelegt, damit man im Winter in Bestform ist. Nimm uns mal kurz so in Kurzform mit, wie der Sommer aussieht für dich.
Also im Prinzip, nach den Paralympics hatten wir natürlich erstmal jetzt eine Pause. Und als das Sommertraining dann wieder losgeht, da gehen wir natürlich nicht gleich auf Schnee, wie man es jetzt vielleicht der ein oder andere vermuten mag, sondern es ist wirklich Basisarbeit erstmal angesagt. Das heißt, Radfahren, Laufen gehen, in die Turnhalle, Krafttraining, Rumpfstabilisation und so. Also wirklich so die kompletten Basics, damit man eben für den Winter und fürs Skitraining auch wieder fit gemacht wird. Und das ist so das, was jetzt eigentlich so die letzten paar Wochen eben auf dem Trainingsplan angestanden ist. Und wir sind ja nicht umsonst die Wintersportler und Skifahrer und deswegen muss es ja dann irgendwann auch wieder auf Schnee gehen. Das passiert eben im Normalfall dann Richtung Mitte, Ende August.
Ich habe tatsächlich letztens auch Videos gesehen von Skifahrerinnen und Skifahrern, die auf Gras gefahren sind. Kennt man ja tatsächlich auch von den Skispringern, die dann ihre Schanze runterrasen und auf Gras landen. Hast du sowas auch schon mal ausprobiert? Ist das tatsächlich auch eine Alternative?
Ich war tatsächlich selber auch schon mal Gras-Skifahren, das ist allerdings schon sehr, sehr lang her und hat eigentlich auch gar nichts jetzt mit dem Rennsport oder mit dem Skifahren an sich selber zu tun gehabt. Das war einfach nur mal so ein bisschen zum Ausprobieren und also als Alternative hält es auch tatsächlich überhaupt nicht her, weil das von der ganzen Technik her doch komplett was anderes ist und auch nicht zu vergleichen ist mit Skifahren auf Schnee.
Wir müssen da nochmal kurz jetzt einen Service-Tipp einbauen für alle Nicht-Leistungssportlerinnen und Leistungssportler. Was ist dein Tipp gegen Hitze oder Sport bei Hitze?
Am besten den Sport früh morgens oder spät abends machen, weil da dann einfach die Temperaturen schon deutlich angenehmer sind und nie in der prallen Mittagshitze auf jeden Fall.
Sehr gut.
Das ist auf jeden Fall ein wertvoller Tipp. Tatsächlich ist es dann ja so, wenn für dich die ersten Wettkämpfe wieder losgehen, dann könnte es sein, dass du schon wieder im anderen Extrem Hochleistungssport betreibst und Höchstleistungen auf die Piste versuchst zu bringen. Ende November ist nämlich das erste Rennen. Du fährst in der Startklasse LW682, ich weiß jetzt gar nicht, ob man es so ausspricht, da ist nämlich noch ein Slash und ein Bindestrich dabei, also in der stehenden Klasse. Und du hast eine Dysmelie der linken Hand, heißt praktisch, sie fehlt dir einfach seit Geburt. Insgesamt, wie schaffst du es jetzt, wenn wir über November sprechen, das sind noch ein paar Monate hin, da so die Spannung hochzuhalten? Und ist das wirklich so die ganze Zeit so im Hinterkopf für dich, wenn es darum geht, sich jetzt im Sommer in den Trainingseinheiten ein bisschen zu quälen?
Natürlich, also gerade so diese Vorfreude generell auf Skifahren, die hat da jetzt schon auch immer allen über die, gerade im Sommer, über die warmen Tage hinweg geholfen und man freut sich dann schon endlich wieder, wenn es auf Schnee geht. Die ersten Wettkämpfe, das ist natürlich auch so, was einen gerade als Leistungssportler doch immer richtig rauskitzelt, einfach so wirklich der Wettkampf an sich selber, das Messen mit den anderen Konkurrenten und da einfach zu zeigen, wirklich an was man im Sommer auch an den Grundlagen außerhalb vom Schnee gearbeitet hat und wie man sich dann einfach auch speziell nochmal vielleicht verbessert hat und vorbereitet hat auf die anstehende Saison und an was man da einfach gearbeitet hat, auch seit dem letzten Jahr, eben in dem Fall jetzt seit den Paralympics, was da dann so ansteht.
Du sprichst dich schon an, du bist in deinem Leben ja schon viel gefahren, von Abfahrt bis Superkombination waren quasi alle dabei. Besonders erfolgsversprechend dieses Jahr war der Riesenslalom. Bei den 5. Paralympics im März gab es in Peking Bronze. Ist ein bisschen was her jetzt so gesehen, aber müssen wir trotzdem nochmal nachfragen, wo liegt die Medaille? Liegt die im Schrank, auf dem Haufen mit den ganzen anderen oder hat die einen besonderen Platz?
Die liegt tatsächlich gerade gegenüber von mir in ihrer Medaillenbox, gut verpackt im Wohnzimmer. Aber so einen fixen Platz tatsächlich hat sie in der Wohnung bisher noch nicht bekommen.
Haben das denn die anderen Medaillen?
Ja, genau. Die anderen Medaillen haben tatsächlich alle richtig schöne Plätze hier in der Wohnung bekommen, wo es dann so ein bisschen einfach auch reinpasst. Also wo dann noch, weil wir ja bekommen ja dann teilweise Kuscheltierchen und Blumensträuße oder Plakate oder noch so kleine andere Geschenke dazu. Und die werden dann quasi so in einer Ecke, sage ich jetzt mal, ein bisschen drapiert oder hergerichtet und so ein bisschen fast wie in einem Museum kann man da dann so durch die verschiedenen Blöcke in meiner Wohnung wandern und sich die Medaillen angucken.
Stehen auch Infotafeln dabei?
Nee, das tatsächlich nicht. Die Infotafeln, die fehlen tatsächlich noch. Das ist vielleicht das, was ein bisschen anders ist als in einem Museum. Aber ja, es ist ja irgendwas, was mich eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet oder auch in gewisser Weise mein Leben geprägt hat und deswegen finde ich, ist das schon irgendwas, was zu mir gehört und was dann halt auch ja seine eigenen Geschichten erzählt, dass auch ich einfach irgendwo bin und das ist halt meine Art an Erinnerungsstücke, die ich so in meiner Wohnung dann habe.
Das sind auf jeden Fall sehr schöne Erinnerungen und auch sehr positive, weil sie auch häufig mit Erfolgen verbunden waren. Du bist jetzt 32 Jahre alt, das heißt, du stehst, sagen wir mal, nicht mehr am Anfang der Karriere, um es mal so auszudrücken. Du hast aber trotzdem nach den Paralympics in Peking direkt gesagt, ich mache noch weiter. Nächstes Jahr steht noch eine WM an. War diese WM tatsächlich der Knackpunkt oder war es auch so ein bisschen die Paralympics, die in Quarantänebedingungen und ganz speziellen und besonderen und vielleicht auch gar nicht so schönen Bedingungen stattgefunden haben?
Ja, ich glaube, das war eigentlich so tatsächlich eher auch das Ausschlaggebende, gerade bei Paralympics, wo keine Familie, keine Freunde vor Ort sein konnten und eben die in dieser totalen Abgeschiedenheit in China irgendwo im Nirgendwo gefühlt stattgefunden haben. Das war irgendwie so ein bisschen ein komisches, ein unwirkliches Gefühl und ich finde, wenn man eben aufhört oder so ist es zumindest für mich, wenn ich aufhöre und die Ski an Nagel hänge, dann will ich das wirklich auch mit den Teamkollegen natürlich zum einen, aber auch mit Familie und Freunde einfach feiern und das Ganze nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen auch, um dem Ganzen dann auch ja, die Ehre oder dieses Andenken zu geben, was eigentlich so die Karriere, denke ich, auch irgendwo ein Stück weit verdient hat und um einfach also den ganzen Menschen, die mich da unterstützt haben und begleitet haben, auch nochmal Danke zu sagen und deswegen war das mit Sicherheit auch einer der ausschlaggebenden Gründe, dass ich gesagt habe, so mit Paralympics aufhören ist irgendwie komisch, vor allem eben gerade mit diesen in China dann.
Also machst du jetzt aber auch ein bisschen nach der Fußballertaktik, so von Spiel zu Spiel denken, beziehungsweise von Paralympics zu Paralympics? Oder gibt's noch was, was dich antreibt, ein großes Ziel?
Ich meine, klar, großes Ziel, so eine Goldmedaille bei Paralympics ist immer was Schönes, habe ich zwar schon eine daheim hängen, aber nochmal eine wäre natürlich toll. Nichtsdestotrotz bin ich da, glaube ich, auch realistisch genug und weiß, es ist mittlerweile so schwer wie noch nie bei dieser Konkurrenz, die es einfach im internationalen Bereich mittlerweile gibt, da wirklich überhaupt eine Medaille zu gewinnen. Also ich glaube, das haben diese Spiele in Peking jetzt einmal mehr gezeigt, dass es definitiv keine Selbstverständlichkeit ist, mit einer Medaille heimzukommen. Und wie lange es wirklich noch weitergeht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, momentan bin ich noch motiviert, habe noch extrem viel Spaß bei der Sache und der Körper spielt auch noch mit. Ich glaube, das ist eigentlich so die wichtigste Grundvoraussetzung, dass der Körper halt wirklich mitmacht, dass ich da keine Verletzungen zum einen habe oder auch jetzt irgendwie keine Bewegungseinschränkungen oder irgendwas, was irgendwie mir Schmerzen bereitet, weil wenn das tatsächlich noch ist, weil ich möchte ja noch auch nach meiner Skikarriere ein schönes und lebenswertes Leben haben, wo ich nicht dann irgendwie mich ärgern möchte oder da irgendwie dann schon mit irgendwelchen Blessuren aus dem Leben als Sportlerin reinstarte und deswegen sag ich immer, also solange der Körper noch mitmacht, der Geist noch mitmacht und die Motivation noch da ist, werde ich da noch weitermachen. Und wie lang das sein wird, ja, wir werden sehen. Weiß ich auch noch nicht.
Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Credo, glaube ich. Bei Alles Para geht es ja auch immer so ein bisschen darum, was zu lernen. Deswegen machen wir mal so ein bisschen, ja, man könnte es fast Regelschulung nennen. Und wir würden gerne kurz erklären, wie die Rennen bei dir ablaufen. Und zwar ist es ja tatsächlich so, dass die Zeit, je nachdem, wie groß die Einschränkung der Athletinnen und Athleten ist, unterschiedlich schnell läuft. Das heißt, 100% oder ganz normale Zeit ist keine Beeinträchtigung und je größer die Einschränkung, desto langsamer läuft die Zeit, sodass man am Ende eine vergleichbare Zielzeit sozusagen hat und am Ende genau schauen kann, wer als schnellstes im Ziel war. Das geht ja im Prinzip zurück auf das Thema Klassifizierungen und das wiederum ist ein Thema, was in vielen Sportarten heiß diskutiert wird, weil es dann immer wieder Athletinnen und Athleten gibt, die sagen, eigentlich wird mir hier eine Bewegungsmöglichkeit angedichtet, die ich gar nicht mehr habe und die Athletinnen und Athleten fühlen sich zum Teil falsch klassifiziert. Ist das auch im alpinen Skibereich ein Thema oder läuft das da tatsächlich reibungsloser und im Prinzip dann auch fairer ab?
Ja, ich glaube, das ist im gesamten Behindertensport einfach ein Thema, das zwangsläufig immer wieder zur Diskussion steht, weil die Klassifizierung, also die Einteilung in die verschiedenen Klassen ja eben auch durch Menschen erfolgt. Und jedes System ist eigentlich nur so gut wie die Menschen, die es machen oder die Menschen, die es einteilen. Und es gibt halt immer wieder auch strittige Fälle, denke ich, wo man mal so oder mal so urteilen kann. Und das macht das Ganze, glaube ich, doch schon auch sehr, sehr schwierig. Und ich glaube vor allem, dass der andere wichtige Punkt, also ich bin jetzt eben auch schon ein paar Jährchen dabei und was ich halt so jetzt in neuerer Vergangenheit eigentlich sehe im Vergleich zu früher, ist, dass die Behinderung irgendwie gefühlt vielfältiger werden. Also es gab früher viel, viel mehr Athleten mit einer Amputation oder denen halt eben ein Gliedmaß gefehlt hat, wie mir jetzt zum Beispiel die linke Hand. Und da ist einfach dann recht schnell klar und eindeutig, in welche Startklasse man dann gehört oder wo man einzuordnen ist. Und jetzt jemand mit einer Lähmung, das ist dann halt schon deutlich schwieriger, weil dann ist die Frage, okay, hat er eine Spastik, hat er keine Spastik? Wie stark ist die Spastik? Wie stark schränkt ihn die Lähmung tatsächlich bei den Bewegungen, die er im Sport ausüben muss, ein? Ist es vielleicht sogar bei seinem Sport die Bewegungseinschränkungen schlimmer als im Alltag oder bei dem normalen Training, das er Tag für Tag für seinen Sport abliefert. Also das ist, glaube ich, so das große Fragezeichen, was da jetzt eben gerade in den letzten Jahren auch mit der Professionalisierung, die im Parasport einfach stattgefunden hat, neu zu diskutieren und neu zu überlegen und durchdenken ist, dass man da einfach dieses System auch dahingehend anpasst und das vielleicht doch ein bisschen individueller, denke ich, auch irgendwo gestaltet, um wirklich auf die einzelnen Schwierigkeitsgrade nochmal ein bisschen mehr einzugehen und Rücksicht zu nehmen.
Würdest du das auch als Hauptgrund ausmachen, also diese Professionalisierung, oder strömen auch einfach mehr junge Leute nach, die sich mehr zutrauen oder leistungsorientierter sind? Wie nimmst du das wahr?
Was ja eigentlich ein positiver Effekt wäre. Es ist ja eigentlich gut, dass mehr Leute mit Beeinträchtigung Leistungssport machen wollen.
Ich denke, es ist einfach beides. Also durch das, dass der Parasport einfach auch immer bekannter und bekannter wird, sind dann teilweise auch schon Athleten mit recht gering oder die Einschränkungen, die recht gering erscheinen mögen, quasi in unserem Sport anzutreffen. Also das soll jetzt irgendwie nicht böse klingen oder sowas. Auch diese Leute haben ja ein Recht darauf, Sport zu treiben. Und auch diese kleinen Einschränkungen werfen sie im Vergleich mit nicht behinderten Athleten einfach zurück und machen dann deutlich klar, dass sie da wirklich eine Behinderung haben und auch bei uns startberechtigt sein sollten. Aber eben um genau dem auch irgendwo Rechnung zu tragen, wie gesagt, sollte man das ganze System, glaube ich, irgendwo dahingehend auch ein Stück weit anpassen.
Die Klassifizierung, ein Thema, was ja streitbar ist und wahrscheinlich auch streitbar bleiben wird und teilweise auch neu definiert werden muss und nicht immer ganz eindeutig ist, wie du gerade auch schon gesagt hast. Wir kommen jetzt zum kleinen Spiel, da muss es allerdings relativ eindeutig werden. Du hast nur zwei Möglichkeiten.
Erster Verlierer oder zweiter Gewinner.
Du bekommst also zwei Begriffe, entweder oder. Und musst dich leider entscheiden zwischen einem der beiden.
Ich werf die Begriffe dir an den Kopf und dann sind wir gespannt, was du sagst. Rodeln oder Sommerrodelbahn?
Sommerrodelbahn.
Peking oder Sochi?
Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Wäre da jetzt Mailand oder sowas kommen, wäre es klar gewesen. das ist...
Aus dem Bauch raus.
Oh, aber ich finde, die Frage finde ich jetzt echt schwierig, vor allem in der momentanen Situation auch mit Russland. Man sagt immer, Sport ist nicht politisch, aber irgendwie ja doch schon, ne? Also das. Peking. Ja, die Medaille war das Entscheidende. Ja.
Skifahren oder Skifahren?
Skifahren als Schwabe, ja.
Dann Après-Ski oder früher Vogel?
Après-Ski.
Dann wissen wir auch mit wem. Und die Person spielt vielleicht in der nächsten Frage eine Rolle. Lieber mit Annalena Forster trainieren oder mit den Eltern Kuchen essen?
Ach, das ist jetzt auch gemeiner. Weil, also kann ich da nicht mit der Annalena Kuchen essen? Aber nee, mit der Annalena trainieren und danach...
Die Eltern sind raus.
Ja, mit der Annalena trainieren und danach Kuchen essen. Das ist, glaube ich, so das Ideale. Also so läuft es auch oftmals ab bei uns dann.
Ja, nach dem Trainieren hat man sich das ja auch verdient.
Eben.
Paralympische Medaille Nummer 1 oder Paralympische Medaille Nummer 14?
Paralympische Medaille Nummer 14.
Piste oder Tiefschnee?
Tiefschnee. Weil Piste ist irgendwie so das Normale, was ich immer habe da. Tiefschnee ist auch mal cool.
Kino oder Cocktailbar?
Cocktailbar.
Und jetzt sind wir gespannt. Rotfuß oder Blackfuß?
Was? Rotfuß?
Das haben wir befürchtet.
Ich wollte gerade sagen, was habt ihr denn da jetzt für ein Wortspiel?
Ja, das hat sich Philipp ausgedacht.
Das ist eine urkölsche Band quasi. Und als Kölner dachten wir, müssen wir das mal reinbringen.
Oh, ja, das find ich gut.
Aber die sagt dir wahrscheinlich
nichts.
Nee,
überhaupt nicht.
Da muss man aber natürlich kurz auflösen. Die Blackfüße sind nicht etwa die schwarzen Füße, ja, sondern die nackten Füße. Also Black ist das kölsche Wort Blacke Füße, nackte Füße.
Ah, okay. Ja, da entschuldige ich mich jetzt natürlich wieder als Schwabe, da habe ich natürlich keine Ahnung.
Das von, konntest, ne? Du nicht wissen, das musstest du auch nicht
das
wissen.
Das ist okay, das war eine Falle.
Ah, dann bin ich trotzdem bei Rotfuß, ne? Ja.
Na gut.
Wenn du mal Karneval feierst in Köln, dann kommst du nicht an den Black Füße vorbei, das sei dir gesagt.
Ist auf jeden Fall jetzt gemerkt für die Zukunft.
Wir müssen aber trotzdem dann nochmal auf ein, zwei Sachen eingehen. Und zwar, am längsten hast du tatsächlich gebraucht bei Peking oder Sotschi. Hat diese politische Situation gerade mit dem Angriffskrieg in der Ukraine beeinflusst das also quasi so nachhaltig auch deine Erinnerung an diese Paralympischen Winterspiele?
Die Erinnerung selber eigentlich nicht. Es ist aber einfach, zum einen, weil die Spiele in Sotschi damals schon diskutiert worden sind und kritisiert worden sind für vieles. Gerade in Bezug auch auf das Thema Nachhaltigkeit. China jetzt wieder, als wir nach Sotschi geflogen sind, war ja zu dem Zeitpunkt ist Putin auf der Krim aufmarschiert und hat die annektiert. Jetzt dieses Mal ist er gleich in die Ukraine einmarschiert und hat den Krieg erklärt. Also so die Politik hat eigentlich, gerade die russische Politik eben, hat einfach beide Spiele so im Griff gehabt und doch irgendwie negativ auch beschattet. Also für mich letztendlich ausschlaggebender war dann tatsächlich, was ich selber gedacht habe, so die Medaille und wirklich die Emotionen, die für mich an den Spielen irgendwo mit dranhängen, aber ja, bei dieser Frage erst habe ich dann auch selber irgendwo ein Stück weit gemerkt, wie ein so diese ganze Politik doch irgendwie beeinflusst, auch in solchen Entscheidungen, so wo sehe ich mich eher oder wie sehe ich jetzt auch vielleicht rückwirkend das eine oder andere. Also das ja, kann man einfach nicht außen vor lassen und sowas geht, glaube ich, an keinem von uns irgendwo spurlos vorbei, ohne dass man vielleicht Sachen auch mal mehr in Frage stellt oder anders drüber nachdenkt dann auch.
An der Stelle kann man dann eigentlich auch schon gut wieder einen Blick in die Zukunft werfen, weil tatsächlich, das waren auch so Gründe, warum deine gute Freundin Annalena Forster gesagt hat, ich hänge noch einen paralympischen Zyklus dran. Ich möchte nicht aufhören nach Paralympics, die so unter diesem Kriegs- und Corona-Stern standen, in einem Ort, der wenig mit Wintersport eigentlich so ursprünglich zu tun hat. Und unter anderem deswegen möchte sie 2026 auch in Mailand noch antreten. Ist das was, worauf auch du schielst 2026? Zumal, das muss man ja sagen, ist bei dir dann nochmal, oder wäre bei dir dann nochmal was ganz Besonderes, du deine ersten Paralympics mit 16 Jahren 2006 in Turin hattest. Das heißt, Turin, Mailand, das ist nicht weit weg, da wird sich schon ein Kreis schließen.
Ihr seid jetzt die Ersten, die das tatsächlich genau so, das ist eigentlich meine Standardantwort, dass ich immer sage, so, das, es hat so einen gewissen Reiz, Mailand, Cortina tatsächlich, weil eben 20 Jahre später dann wirklich ja, die Spiele nochmal in Italien, das ja, wäre so tatsächlich so irgendwie so die Kirsche obendrauf. Ja, keine Ahnung, aber das ist einfach momentan auch noch so ein bisschen zu weit weg. Also eins, was ich definitiv sicher weiß, ist, die Spiele werden mich sehen. Die Frage ist, als was und in welcher Funktion, das wird sich dann noch zeigen und das wird die Zeit ergeben. Aber ich kann da die Annalena voll verstehen und gerade auch andere Athleten, die eben noch nicht so lange dabei sind. Also ich hatte jetzt halt eben meine ersten zwei Spiele 2006 in Turin und auch die zweiten 2010 in Vancouver. Das waren einfach klassische Wintersportorte und wirklich zum einen einmal mitten in Europa, einmal auch in Nordamerika, was ja auch so ein gewisses Wintersport-Mekka ist und was tolle Atmosphären waren und wirklich so den Wintersport auch an Orte gebracht hat, wo er einfach hingehört und danach die Spiele mit Sochi, Pyeongchang und Peking, das ist halt schon sehr schwer, weil es einfach nicht die klassischen Wintersportorte sind und gerade auch für uns Skifahrer einfach nicht die Orte mit einer Skitradition und wenn man sich das anguckt, wie viele Leute vor Ort auch da dann immer waren, gerade von den Einheimischen, wenn sie nicht gerade irgendwie zwecks irgendwelcher Medienterminen oder Präsenzen irgendwie in Scharen rangekarrt worden waren, die Zuschauerränge eher leer waren und sowas. Und sowas tut einem dann schon irgendwo ein Stück weit auch weh, weil man ja eben auch sich wünschte, die Spiele vor der eigenen Haustür wirklich mit einer Fan-Crowd, die da ist, weil sie es selber wollen, weil sie den Sport toll finden und weil sie sich das anschauen möchten, diese Leistung, die wir da abliefern. Und einfach dieses Feeling zu bekommen, ist auf jeden Fall einmalig. Und mit den nächsten Spielen in Italien, glaube ich, da freuen sich einfach von den Sportlern schon alle wahnsinnig drauf. Und ich glaube auch sehr, sehr viele von den Fans, dass man dann endlich wieder eben bei Spielen mit live dabei sein kann als Zuschauer vor Ort und ja, einfach auch seinen Athleten als Fanclub irgendwo unterstützen kann.
Und du hast ja eben das leichte Ziel schon ausgerufen, dass so eine goldene vielleicht nochmal schön wäre, denn wenn man in deinen Vitrinenschrank guckt, wo ja nicht nur paralympische, sondern auch wahnsinnig viele WM-Medaillen sind, sind allerdings auch wahnsinnig viele Silberne dabei. 9-mal Paralympic Silber, 10-mal WM-Silber. Guckst du da dann drauf und sagst, wow, cool, Silber, ich hab's geschafft, bin die Zweitbeste? Oder guckst du drauf und sagst, fuck, schon wieder Zweite?
Ja, ich finde einfach, jede Medaille hat natürlich ihre eigene Geschichte. Und selbst die Silbermedaillen sind es wert, einfach angeschaut zu werden und sich gerade im Nachhinein auch nicht mehr drüber zu ärgern oder so, warum jetzt schon nur schon wieder Silber, sondern auch das zu sehen, was da an Erfolg drin steckt. Und nur weil es keine goldene ist, heißt es nicht, dass das dann irgendwie jetzt, dass der zweite Platz oder die Silbermedaille dann schon der erste Verlierer ist. Nein, das ist es definitiv nicht, weil auch da so viel Arbeit drin steckt und alles. Und da ja schon trotzdem einiges richtig gemacht wurde, also von mir, von den Trainern, von dem ganzen Team dahinter, dass diese Silbermedaille überhaupt erst zustande gekommen ist. Und da sind wir ja definitiv auch weiter als die alten Griechen, bei denen der zweite Platz ja tatsächlich der erste Verlierer war. Eben deswegen gibt es ja auch für den Zweitplatzierten die Silbermedaille, weil das trotzdem so eine herausragende Leistung ist, auf die man stolz sein kann, auf die man stolz sein sollte, vor allem auch. Und dies wert ist, gewürdigt zu werden, finde ich.
Das sind viele tolle silberne Medaillen und viele tolle Momente und sportliche Errungenschaften, die du da geschafft hast.
Genau, hoffentlich hast du das nicht falsch aufgenommen, ne? Ich meinte das nicht doof, ich meinte das eher so ein bisschen.
Achso, nein, überhaupt nicht. Nicht von euch, aber das ist eigentlich fast gut, dass auch solche Fragen kommen. Weil ich bin tatsächlich auch von Reportern vor Ort gefragt worden, ach ja, jetzt ist es ja wenigstens eine Medaille geworden, bei der Weltmeisterschaft hat es nur zu 3-mal Platz 4 gereicht. Also es ist ja schon, dass da die Medien sehr, sehr kritisch sind.
Klar, alle gucken immer nur auf Medaillen.
Genau, die wollen zum einen immer nur Medaillen und am besten immer nur die Goldmedaille und sind mega enttäuscht, wenn es dann irgendwie doch nicht so wird, wie das, was man sich vorher ausgerechnet haben. Ganz aktuell natürlich jetzt auch ein bisschen mit den Leichtathleten in Eugene, die da doch dann halt, man wusste ja schon im Vorfeld, dass es nicht viele Medaillen geben wird, aber das hat dann doch ein bisschen schockiert und da denke ich eben deswegen, gerade auch so im Nachgang, klar kann ich natürlich jetzt auch erzählen, dabei bin ich mit dem nicht zufrieden gewesen, da hätte das besser laufen können, aber
Zweitbeste der Welt.
Ey, da liegt die Silbermedaille. Also irgendwas, also wir haben definitiv mehr richtig gemacht, als dass wir falsch gemacht haben. Sonst würde die Medaille da nicht liegen, wenn wir so viel falsch gemacht hätten. Deswegen finde ich, sollte man eher sich eben an den positiven Dingen festhalten und die honorieren als die negativen oder die, die vielleicht nicht ganz so geklappt haben.
Du hast eben schon selber das magische Wort in den Mund genommen, Nachhaltigkeit. Man hört es immer wieder, die Gletscher in den Alpen schrumpfen, gehen zurück. Du bist jetzt ja auch schon eine Weile dabei. Hast du da auch selbst schon diese Beobachtung gemacht und stehst oben manchmal auf dem Berg, oben an der Piste und denkst, ach krass, vor 10 Jahren war der Gletscher aber noch viel größer. Vor 10 Jahren ging der Gletscher noch viel weiter runter ins Tal.
Ja, definitiv. Also Ich war ja schon auf diversen Gletschern in Europa und das eben nicht nur in den letzten 5 Jahren, sondern jetzt auf dem einen oder anderen Gletschern war ich auch schon vor 20 Jahren oben und es ist echt Wahnsinn zu sehen, teilweise eigentlich, wo ich damals gefahren bin. Diese Piste existiert schon seit, ich weiß nicht, 10 Jahren nicht mehr. Also das, war dann zwischendurch einfach nur noch eine Felslandschaft und alles und diese dann wieder weggesprengt haben und da doch noch versucht haben, irgendwie eine Piste wieder ins Tal zu führen. Also es ist Wahnsinn, wie die Gletscher da wirklich, wie viele Meter Eis da weggeschmolzen sind, zum einen und zum anderen, was da aber auch dann getan wird, um wieder irgendwie eine Piste hinzubekommen und was da gebaut wird und weggesprengt wird und gebaggert wird und alles, um da wirklich den Leuten den Spaß am Skifahren irgendwie noch auch weiterhin in Zukunft zu ermöglichen.
Ja, eben Skifahren auch nicht unbedingt die ökologischste Sportart. Wie gehst du damit um? Also was ist so ein bisschen deine Konsequenz daraus? Es gibt ja Sportler wie Sebastian Vettel, die gegen ihren eigenen Sport auch ein bisschen schießen und das ganz aktiv ansprechen. Was ist so deine Konsequenz daraus? Einerseits betroffen sein vom Klimawandel, weil der Gletscher zurückgeht oder die Piste, andererseits aber möglicherweise, also jetzt nicht du persönlich, sondern durch die Sportart, dass man es ein bisschen vorantreibt.
Ich glaube also gerade uns Wintersportlern und im Speziellen vielleicht auch uns Skirennfahrern ist es definitiv bewusst, was da eigentlich alles passiert, weil wir es eben so extrem vor Augen geführt auch bekommen. Und ich denke, es müssen ja keine großen Sachen sein, was man da irgendwie leisten kann oder leisten sollte als Beitrag. Das sind ja einfach schon so ein paar kleine Sachen, einfach wie wirklich sich als erstes mal dieser Tatsache bewusst zu werden und dann vielleicht einfach ein bisschen rücksichtsvoller auch mit der Umwelt umzugehen. Also klar, man könnte jetzt natürlich sagen, ich lasse das mit dem Skifahren bleiben. Helfen würde das, glaube ich, trotzdem nicht, weil es gibt gewisse Strömungen, die sagen, naja, nachhaltiger, wenn schon Skifahren, nachhaltiger wäre es eher das Tourengehen. Da brauchst du keinen Lift und alles. Da bist du langsamer unterwegs. Da sparst du zumindest mal die Energiekosten. Aber ich meine, wenn wir jetzt alle auf Tourenski umsteigen würden, dann würden wir ja alle auch irgendwo mitten durch den Wald und die Natur trampeln, was ja auch wieder definitiv nicht förderlich ist, sondern als Skirennfahrern, auch wenn ich gern ab und zu mal Tiefschnee fahren und abseits der Pisten unterwegs bin, natürlich trotzdem nur an den Stellen, wo es eben erlaubt ist. Aber gerade als Skirennfahrer bist du sowieso eigentlich immer nur auf der abgesteckten Piste unterwegs und lässt zumindest mal die Natur außerhalb der Piste in Ruhe und gibst ihr den Schutz und die Regeneration, die sie eben brauchen, den Pflanzen, den Tieren. Und der andere Punkt ist jetzt zum Beispiel auch einfach vielleicht auch ein bisschen drauf zu schauen, wo wird die Skikleidung produziert, die ich eigentlich anhab. Ich weiß, viele Mannschaften haben da Verträge mit Ausrüstern und müssen das dann tragen, ob sie wollen oder nicht. So ist das Ganze eben. Aber wenn da schon oben von den Verbänden vielleicht ein bisschen geschaut wird oder sowas, das sind zumindest dann so diese kleinen Beiträge, denke ich, die man da leisten kann und auch vielleicht irgendwo sollte, weil sie doch mit der Zeit gehen.
Du warst jetzt ja auch tatsächlich gerade in einem Trainingslager, Kurztrainingslager, noch ohne Schnee, demnächst dann Richtung Ende August dann das Schneetraining. Ist sowas auch Thema im Team, wenn man da mit den Teamkollegen, Kolleginnen unterwegs ist?
Also jetzt gerade über die momentane Schneesituation und wie schlecht die aussieht, also da unterhalten wir uns definitiv drüber und das findet natürlich keiner von uns schön, aber inwieweit da jetzt jeder quasi sich des Problems bewusst ist und seinen eigenen Beitrag dazu leistet, ich denke, das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Also ich bin da jetzt mit Sicherheit jemand, der allgemein durch seine ganze Naturverbundenheit da ein bisschen mehr ein Auge drauf hat. Also bei mir hinterm Haus, der Garten, da wächst auch immer sämtliches Gemüse. ja, leiste da vielleicht auch mit auch gern so einen kleinen Beitrag, indem ich da einfach ein bisschen regionales, altes Saatgut aufziehe und anpflanze dann und mir schmecken lasse. Gelingt nicht immer ganz gut. Die Leute sagen immer, ach, du hast so einen schönen grünen Daumen. Nicht immer, muss ich dazu dann sagen. Aber eben gerade solche Sachen wie Regionalität, nicht nur jetzt im eigenen Garten, sondern auch wenn ich außer Haus kaufe, sind mir persönlich sehr wichtig. Aber das sind auch Sachen, wie gesagt, also da muss jeder für sich selber einfach das dann auch entscheiden. Also da möchte ich mich auch nicht anmaßen, das für andere entscheiden zu wollen oder zu müssen.
Sagt Andrea Rotfuß, fünffache Paralympics-Teilnehmerin mit insgesamt 14 Medaillen. By the way, übrigens auch, wir haben es eben schon mal angesprochen, dass es viele gab, auch 19 WM-Medaillen. Und jetzt, wie wir gerade erfahren haben, auch private Bäuerin, nenne ich es jetzt einfach mal in ganz großen Anführungszeichen, die jedenfalls ganz viel Kraft, viel Erfolg im Trainingslager und dann guten Wettkampf im November.
Vielen Dank.
Bevor du gleich noch die letzten Worte hast, das ist bei uns so die Tradition, dass du unsere Community sozusagen verabschiedest, sagen wir zwei, Dorian Aust und Philipp Wegmann, noch Tschüss und erinnern euch daran, ja, schön zu liken, zu kommentieren, Sterne zu verteilen, wenn ihr denn mögt. Ihr wisst ja, wie das geht.
Genau, und denkt dran, uns gibt es natürlich auch bei Social Media, Facebook, Instagram, Andrea Rotfuß gibt es da auch, könnt ihr auch folgen. So, jetzt reicht's aber von uns. Andrea, bitte deine letzten Worte.
Ja, hat mich gefreut, dass ich heute euer Gast sein durfte und hoffe, dass ich allen den Wintersport im Sommer doch ein kleines bisschen näher bringen konnte und vielleicht auch so ein kleines bisschen zum Nachdenken anregen konnte über gewisse Themen, die aktuell sind und von denen wir in Zukunft, denke ich, auch noch ein bisschen mehr hören werden oder die aktueller werden denn je.